Bevor wir starten, ein Hinweis auf die nachfolgenden Inhalte. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt. Bitte hör sie dir nur an, wenn du dich stabil genug fühlst, oder hör sie dir gemeinsam mit einer Person an, der du vertraust. In den Shownotes haben wir euch Hilfsstellen verlinkt. Als Antonias Eltern sich trennen, bietet Juan B. ihr seine Hilfe an. Er bezeichnet sich selbst als Schamane und möchte ihr vermeintlich über diese schwere Zeit hinweghelfen. Aber statt Antonia zu helfen, missbraucht er sie.
Um das zu ermöglichen, manipuliert der vermeintliche Wunderheiler Antonia und ihre Familie.
Wie genau er das tut und woran man erkennt, dass so ein Verhältnis missbräuchlich ist, darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht ja schon von YouTube kennt. Und hier im Podcast geht es um die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und über den heutigen Fall spreche ich wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia.
Hallo Sarah.
Antonia ist 14 Jahre alt, als ihre Eltern sich trennen. Zu dieser Trennung hat ihren Eltern ein selbsternannter Schamane namens Juan B. geraten. Antonia heißt eigentlich anders, aber um ihre Privatsphäre zu schützen, haben wir hier ihren Namen geändert. Und Juan B. ist mit Antonias Familie eng verbunden, denn die Eltern, die suchen seit mehreren Wochen bei ihm wegen psychischer Probleme Hilfe. Ihr Vater wegen Depressionen und ihre Mutter wegen Missbrauchserfahrungen in ihrer Kindheit. Zu den Methoden von Juan B. gehören unter anderem das Entzünden von Hölzern oder das Herumlaufen mit verbundenen Augen. Aber auch noch ein paar andere Methoden, zu denen wir später noch kommen. Ich finde es einmal an dieser Stelle ganz wichtig, kurz zu sagen, es kann sein, dass es einem von solchen Methoden besser geht. Das heißt aber nicht, dass sie gegen solche Dinge wie psychische Störungen tatsächlich wirksam sind. Denn da greift unter anderem der sogenannte Placebo-Effekt.
Ein Placebo beschreibt ein Scheinmedikament, das keine Wirkstoffe enthält oder eine andere Form von Scheinbehandlung, beispielsweise eine vorgetäuschte Operation. Placebos werden typischerweise in der Arzneimittelforschung verwendet. Während eine Gruppe von Versuchspersonen das Placebo erhält, bekommt die andere Gruppe das tatsächliche Medikament mit dem Wirkstoff. Der Vergleich der Effekte in beiden Gruppen zeigt dann auf, welche Wirkung der Wirkstoff hat. Interessanterweise kann aber auch das Placebo in einem gewissen Rahmen positive psychische und körperliche Effekte auslösen, die auf der Erwartung einer Wirkung und auch auf Lerneffekten beruhen. Beispielsweise können allein durch die Erwartungshaltung, dass etwas helfen wird, Endorphine ausgeschüttet werden, die Schmerzen lindern und positive Empfindungen auslösen. Menschen bilden sich die wahrgenommenen Effekte also nicht ein, sie erleben sie tatsächlich. Allerdings ist die Grundlage dessen, was sie erleben, eine andere, als sie glauben. Der Placebo-Effekt ist gut wissenschaftlich untersucht und die Wirkung beruht ausschließlich auf psychologischen Mechanismen. Es ist nur ganz wichtig zu sagen, dass man mit dem Placebo-Effekt nicht beispielsweise eine tatsächliche behandlungsbedürftige Erkrankung, sei es eine psychische oder eine körperliche, heilen kann. Das geht eben nicht.
Genau, dieser Effekt, der erklärt aber, warum es einem dann nach solchen Aktivitäten wie denen, die Juan B. da mit Antonias Familie durchführt, dass es einem dann dadurch subjektiv durchaus das Gefühl geben kann, dass es einem besser geht. Aber das Problem, das ist eben, dass mit diesen Aktivitäten kein Wirkmechanismus verbunden ist, der über den Placebo-Effekt hinausgeht.
Ja, und es ist natürlich gefährlich, wenn Menschen nach der ersten Sitzung mit so einer Person sich erstmal ganz positiv beeinflusst fühlen und deswegen dann eventuell glauben, dass das eine bessere Methode wäre als Methoden, die tatsächlich in ihrer Wirksamkeit geprüft sind und dann beispielsweise bei einer echten körperlichen oder psychischen Erkrankung helfen würden. Es ist also super gefährlich, wenn die Leute dann eben bei diesen Scheintherapieformen bleiben und nicht tatsächlich nachweislich wirksame Therapieformen aufsuchen.
Nach einer Sitzung mit ihrer Mutter trifft Juan B. dann auch auf Antonia. Er schlägt ihr dann vor, dass auch Antonia von seiner Hilfe profitieren könnte. Ihre Eltern, die zögern erst, willigen dann aber ein.
Juan B. nutzt aus, dass er zunächst einmal die Familie davon überzeugt, sie könnte ihm vertrauen. Und das scheint ein wesentlicher Aspekt seiner Manipulationsstrategie zu sein. Und natürlich, wenn Antonia jetzt merkt, dass ihre Eltern diesem Mann wirklich komplett vertrauen und glauben, er sei eine Person, die genau weiß, was sie tut und die nur was Gutes vorhat und der Familie helfen will, dann ist sie natürlich geneigt, auch gerade durch das Vertrauen ihrer Eltern in ihn, auch ihrerseits ihm Vertrauen zu schenken.
Ja, ich finde auch die Tatsache, dass sie ihm erstmal Vertrauen entgegenbringt und vielleicht denkt, dass er ihr da helfen kann, gar nicht so abwegig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine ganze Familie schon bei jemandem in Behandlung ist, dann kann ich mir vorstellen, dass ich dann auch denke, ja, vielleicht kann der mir helfen. Antonia sucht dann jetzt also Hilfe bei Juan B. Und in der ersten Sitzung spricht er auch erstmal mit Antonia über die Trennung ihrer Eltern und er führt außerdem mit ihr eine Meditation und Atemübungen durch. Und sowohl dieses Sprechen über die eigene Situation als auch Meditation und Atemübungen, das sind ja durchaus alles Dinge, die einem dabei helfen können, zu entspannen oder auch die eigene Situation zu reflektieren. Das heißt, er macht das erstmal ganz geschickt und wendet erstmal so relativ softe Methoden an, um Antonia das Gefühl zu geben, sie ist da in guten Händen. Mir ist an dieser Stelle nochmal einmal wichtig zu sagen, dass auch das, was ich jetzt als so softe Techniken bezeichnet habe, wie so Meditation oder Atemübungen, das kann einem helfen. Das ist aber auch nicht per se für alle Personen ungefährlich. Also es gibt zum Beispiel bestimmte Meditationstechniken, die man zum Beispiel nicht anwenden sollte, wenn man ein Trauma erlebt hat, weil es dann zu sogenannten Flashbacks kommen kann. Oder auch Techniken, die man zum Beispiel eher nicht anwenden sollte, wenn man selbst ein erhöhtes Psychoserisiko hat. Und es gibt sogar auch Atemübungen, die gefährlich sein können bei körperlichen oder bei psychischen Risikofaktoren. Das bedeutet jetzt nicht, dass alle Atemübungen oder alle Meditationsübungen per se gefährlich sind. Aber auch da ist es sinnvoll, wenn man mit einer Person darüber spricht, die da eine Ahnung von hat und die da auch eine richtige Ausbildung drin hat. Und ganz, ganz wichtig ist eben, diese Methoden, die sind kein Ersatz einer psychotherapeutischen Behandlung. Einige von diesen Atemübungen, die Juan B. da mit Antonia durchgeführt hat, die hätte er übrigens auch gar nicht mit einer Minderjährigen durchführen dürfen. Das wird später auch nochmal Teil der Gerichtsverhandlung gegen ihn sein. Beim Thema Atemübungen gibt es einfach eine riesige Bandbreite. Es gibt zum Beispiel so kleine Techniken, die eben zur Entspannung helfen können. Aber es gibt auch Atemübungen, und dazu gehören die, die Juan B. mit Antonia durchführt, die total gefährlich werden können, zum Beispiel eben bei psychischen oder körperlichen Risikofaktoren. Juan B. macht nämlich mit Antonia etwas, das nennt sich holotropes Atmen. Und dabei hyperventiliert dann die Person, die das anwendet, und dadurch soll dem Gehirn gezielt Sauerstoff entzogen werden.
Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass holotropes Atmen bei der Behandlung psychischer Erkrankungen wirksam wäre. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte alternativmedizinische Behandlungsmethode. Und es ist wichtig zu verstehen, was dieser Begriff alternativmedizinisch bedeutet, denn unter dem Begriff Alternativmedizin werden Behandlungsmethoden zusammengefasst, bei denen entweder nicht wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass sie funktionieren, oder sogar solche, die nachweislich nicht funktionieren.
Trotzdem gibt es ja ganz, ganz viele Leute, die sich von solchen alternativmedizinischen Methoden eben Hilfe versprechen. Und das kann ja auch ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben, also zum Beispiel kulturelle Gründe. Aber es kann auch den Hintergrund haben, dass man zum Beispiel das Gefühl hat, dass man im klassischen medizinischen oder psychotherapeutischen System entweder nicht ernst genommen wird oder keine Hilfe bekommt. Und wenn sich dann Personen wie Juan B. Zeit für einen nehmen und eben suggerieren, ich nehme mich hier deinem Problem an und bei mir hast du diese Aufmerksamkeit, die dir anderswo fehlt, dann verstehe ich schon, warum man dann denkt, okay, jetzt bekomme ich endlich diese Hilfe, die mir sonst fehlt.
Genau das machen sich Menschen, die solche eher dubiosen Angebote wie Juan B. machen, zunutze, dass sie eben sich erstmal die Zeit nehmen und dafür sorgen, dass das Gegenüber sich wirklich wohlfühlt, besonders bei den ersten Gesprächen. Und man muss aber sagen, dass das eben nicht eine real geprüfte Wirksamkeit ersetzt. Das ist super wichtig zu betonen. Und deswegen im Unterschied zu diesen alternativmedizinischen Methoden ist eben die evidenzbasierte Medizin. Denn da werden Behandlungsmethoden beispielsweise bei psychischen Störungen sehr streng wissenschaftlich geprüft, sodass man dann wirklich sagen kann, die Wirksamkeit, die ist prüfbar vorhanden und die hat sich durch unterschiedliche Untersuchungen hinweg dann auch wirklich nachweisen lassen. Bei evidenzbasierten Behandlungsmethoden in der Medizin und der Psychotherapie wird erst einmal genau geprüft, ob sie auch wirklich die Wirksamkeit haben, die man annimmt. Und nur wenn durch wissenschaftliche Forschung dann gesichert belegt ist, dass die entsprechende Wirksamkeit eben auch über Effekte wie Placebo-Effekte hinausgehend wirklich spezifisch vorhanden ist, dass man also mit diesen Methoden wirklich spezifisch bestimmte Erkrankungen gut behandeln kann. Erst wenn das wirklich wissenschaftlich nachgewiesen ist, werden diese Methoden dann auch dann wirklich als evidenzbasiert bezeichnet.
Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass es auch super gefährlich sein kann, körperliche oder psychische Erkrankungen eben nicht durch solche evidenzbasierten Methoden behandeln zu lassen. Und außerdem ist es auch so, dass einem bei manchen alternativen Methoden dann auch das Geld aus der Tasche gezogen werden kann. Ein ganz praktischer Punkt ist übrigens auch noch, dass der Schutz der Hilfesuchenden bei alternativen Methoden oft geringer ist, weil es viel weniger rechtsverbindliche Vorgaben gibt als zum Beispiel bei ÄrztInnen oder PsychotherapeutInnen. Über so ein paar Methoden von Juan B. haben wir ja jetzt gesprochen. Er wendet dann aber mit Antonia auch noch andere Dinge an, zum Beispiel trommeln sie oder singen oder umarmen Bäume. Er überschreitet dann allerdings sehr schnell auch Grenzen. Zum Beispiel sagt er Antonia, dass er sie liebt und er fordert sie mehrfach auf, sich auszuziehen.
Das ist natürlich ein sehr deutliches Warnsignal. Denn dieser deutlich ältere Mann, der nutzt jetzt die Position, in die er sich gebracht hat, um ganz eindeutig eigene sexuelle Ziele hier zu verfolgen. Man muss ja sich nochmal klar machen, Antonia ist eine hilfesuchende Jugendliche und Juan B. ist deutlich älter als sie und stellt sich als Autoritätsperson für sie dar. Antonia glaubt, er habe besondere Fähigkeiten, Menschen zu helfen und zu heilen, denn ihre Eltern, die vertrauen ihm und die vermitteln ja Antonia genau diesen Eindruck, dass er das könnte und dass er ein ganz netter und vertrauenswürdiger Mann ist. Das bedeutet, dieser Altersunterschied und auch die Autoritätsposition, in die er sich ja selbst dieser Familie und besonders Antonia gegenüber gebracht hat, das begründet natürlich insgesamt ein ganz starkes Machtgefälle, das er ganz gezielt so aufgebaut hat. Und er missbraucht ganz eindeutig hier dieses Machtgefälle, um dann zunehmend körperlich übergriffig zu werden.
Ja, ich meine, man muss sich das mal klar machen. Antonia sucht bei ihm Hilfe und denkt, das ist eine Person, die ihr da in einer schweren Zeit helfen kann. Und du hast ja gerade auch schon das Altersgefälle angesprochen. Juan B. ist fast 40 Jahre älter als die 14-jährige Antonia. Das hatten wir bisher gar noch nicht so deutlich erwähnt. Und erstens diese Liebesbekundungen und zweitens die Aufforderung an Antonia, sich auszuziehen, das sind absolute Grenzüberschreitungen und in einer psychotherapeutischen Behandlung wäre das illegal, also das wäre strafbar.
Die Verhaltensweisen, die Juan B. gezeigt hat, und zwar das systematische Überschreiten von Grenzen offensichtlich mit dem Ziel, dann auch sexuelle Übergriffe zu begehen, das wäre in der Form, wie wir sie hier sehen, bei einer Person, die wirklich psychotherapeutisch arbeitet, illegal, sowohl bei Minderjährigen als auch bei Erwachsenen, die dann in einem solchen Therapieverhältnis stehen. Und diese Grenzüberschreitungen, von denen du sprichst, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, die wären in einer tatsächlichen Psychotherapie nicht erlaubt, sowohl bei Minderjährigen als auch bei Erwachsenen.
Das ist eine absolute Red Flag und ein seriöser Psychotherapeut oder eine seriöse Psychotherapeutin wird nie jemanden dazu auffordern, sich auszuziehen. Das darf nicht vorkommen. Und eine zweite ganz offensichtliche Red Flag ist, dass Juan B. Antonia anweist, ihren Eltern nichts davon, was während dieser Sitzungen passiert, zu erzählen. Auch das ist was, wo man auf jeden Fall hellhörig werden sollte und was kein seriöser Psychotherapeut oder Psychotherapeutin von einem erwarten wird. Und da ist es ganz wichtig, es ist total in Ordnung und auch gut, sich dann Hilfe zu suchen und trotzdem Leuten von sowas zu erzählen, wenn man merkt, da werden Grenzen überschritten. Dann sprecht da mit außenstehenden Personen drüber und sucht euch eben Hilfe, falls das mal jemandem passieren sollte. In der zweiten Sitzung führt Juan B. dann mit Antonia wieder Atemübungen durch und außerdem weist er sie an, sich hinzulegen. Juan B. führt dann seine Hand über Antonias Vulva und dringt auch in sie ein. In der dritten Sitzung stößt Juan B. Antonia dann gegen ihren Willen von einem Felsen ins Wasser. Nach dieser Sitzung gehen die beiden essen und Juan B. nimmt die 14-jährige Antonia mit auf den Campingplatz, wo er wohnt. In seinem Wohnwagen soll sie sich dann wieder ausziehen und er massiert und vergewaltigt sie. Danach fährt er sie nach Hause.
Juan B. verfolgt hier offensichtlich eine Manipulationsstrategie, die recht typisch für Menschen ist, die sexuellen Missbrauch durchführen. Er manipuliert sowohl Antonia als auch ihr Umfeld. Er schafft Vertrauen und forciert Situationen, in denen er mit ihr alleine ist. Dies sind vorbereitende Schritte zur Begehung des Missbrauchs. Und dann verhält er sich zunehmend grenzüberschreitend, tarnt dieses Verhalten aber, indem er Antonia vormacht, das seien alles Methoden, um ihr zu helfen, was ganz eindeutig nicht der Fall ist. Mhm. Und er nutzt die Strategie, Antonia vorzumachen, die Grenzüberschreitungen seien dann vermeintlich therapeutische Handlungen, die sie halt nicht einordnen könnte. Und dadurch, dass sie die ganze Zeit den Eindruck hat, dieser Mann weiß, was er tut und das wären alles vermeintliche Therapiemethoden und sie müsste ihm vertrauen, weil auch die Eltern ihm vertrauen, dadurch kann sie eben diese ganzen Verhaltensweisen nicht einordnen. Und diese Verwirrung hat er meiner Meinung nach ganz gezielt hergestellt, damit sie dann eben auch nicht mehr einordnen kann, ab wann ganz klar das grenzüberschreitende Verhalten nicht mehr zu tolerieren gewesen wäre. Und das wäre schon deutlich vor diesem Treffen der Fall.
Ja, ich meine, in der Psychotherapie ist es zum Beispiel so, dass jegliches Verhalten von TherapeutInnen, das der Befriedigung des eigenen sexuellen Interesses dient, dass das schon als Missbrauch gilt. Dazu können zum Beispiel sogar auch Äußerungen zählen. Und das zeigt eben ja auch das, was du gerade schon geschildert hast, dass dieser Missbrauch eben schon viel früher anfängt, also auch schon bei diesen vorbereitenden Handlungen. Bei einem psychotherapeutischen Behandlungsverhältnis ist es übrigens auch so, dass natürlich eine sexuelle Beziehung zu einer Minderjährigen, wie Antonia eine war, illegal ist und absolut überhaupt gar nicht geht. Aber dieser Schutz des Behandlungsverhältnisses, der trifft sogar auch auf Erwachsene zu, und zwar auch bei einvernehmlichen Beziehungen. Also es darf zum Beispiel auch keine romantische oder sexuelle Beziehung zwischen zum Beispiel einem Therapeuten und seiner Patientin geben, einfach weil dieses Machtgefälle in diesem Setting so, so groß ist. An dem Tag, nachdem Antonia mit Juan B. auf dem Campingplatz war, erzählt sie ihrer Mutter, was der angebliche Wunderheiler mit ihr gemacht hat. Sie erstatten dann Anzeige. Juan B. bestreitet Antonias Vorwürfe, er habe ausschließlich Atemtechniken mit ihr durchgeführt. Und seine Erklärung für ihre Vergewaltigungsvorwürfe ist, Antonia habe in ihrem Unterbewusstsein Vergewaltigungserfahrungen ihrer Mutter und Großmutter erlebt.
Diese Behauptung ist natürlich mit der Realität komplett nicht vereinbar. Erinnerungen werden nicht von einer Generation auf die andere übertragen, sodass eine spätere Generation die Erinnerungen der früheren hätte. Das ist totaler Humbug. Und hier nutzt Juan B. sehr offensichtlich erneut esoterische Konstrukte, um sich einfach herauszureden. Und im Gesamtbild gehe ich davon aus, dass er hochmanipulativ agierend hier auch ganz genau weiß, dass diese Behauptung nicht stimmt.
Ja, er nutzt ja für seine Schutzbehauptung auch wieder manipulativ Dinge, die Antonias Mutter ihm während der Sitzungen zwischen den beiden anvertraut hatte. Weil wir erinnern uns, die Mutter von Antonia, die hatte sich ja an Juan B. gewandt, um ihre eigenen Missbrauchserfahrungen aufzuarbeiten. Im Sommer 2023 verurteilt dann das Landgericht München II Juan B. wegen Vergewaltigung in zwei Fällen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses. Juan B. geht in Revision und zieht bis vor den Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof bestätigt im April 2024 das Urteil im Wesentlichen. Nur die tateinheitliche Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses, die wird gestrichen. Und die Erklärung dafür ist, dass Juan B. eben eigentlich gar nicht berechtigt war, die Bezeichnung Psychotherapeut zu führen. Ohne diesen Titel ist es natürlich trotzdem eine Vergewaltigung, aber eben nicht im Rahmen eines Behandlungsverhältnisses, weil es da kein Behandlungsverhältnis gegeben hat.
Im Schuldspruch bleibt aber bestehen, Vergewaltigung in zwei Fällen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Jugendlichen sowie gefährliche Körperverletzung. Und am Ende bleibt auch die Haftstrafe gleich. Juan B. bekommt 6 Jahre und 10 Monate Haft.
Antonia und ihre Familie waren übrigens seitdem in psychologischer Behandlung. Mir geht dieser Fall ziemlich nah, weil ich es einfach so perfide finde, wie da eine Person ausgenutzt und missbraucht und manipuliert wurde, die da ja eigentlich die ganze Zeit sich nur Hilfe versprochen hat.
Der heutige Fall ist einer von vielen, die ich mir über die Jahre angeschaut habe, in denen fragwürdige Methoden letztendlich zu großem Schaden führten. Weil ich mich schon lange mit den Gefahren solcher Angebote beschäftige, ist es mir sehr wichtig, über die Mechanismen solcher Angebote auch aufzuklären. Huan B. nutzte Methoden, die er als wirksam ausgab, die aber in Wirklichkeit fragwürdig und eben nicht wirksam waren, um das Vertrauen einer Familie zu erlangen und auf dieser Grundlage Sexualstraftaten begehen zu können. In anderen Fällen können solche Angebote dazu führen, dass Menschen, die eine behandlungsbedürftige psychische oder körperliche Erkrankung haben, von seriösen, also evidenzbasierten Behandlungsmethoden Abstand nehmen. Dies kann dazu führen, und ich habe mich mit vielen solcher Fälle über die Jahre beschäftigt, dass sich die jeweilige Erkrankung verschlimmert, weil sie eben nicht angemessen behandelt wird. Und um es mal ganz klar zu sagen, manche Menschen sterben, weil sie auf dubiose Angebote vertraut haben, obwohl sie mit einer evidenzbasierten Behandlung hätten wieder gesund werden können.
Schaut auch mal in die Der Fall YouTube-Folge rein. Dafür hat nämlich unsere Hostin Esther mit Nicole gesprochen, die ebenfalls Opfer eines vermeintlichen Wunderheilers wurde. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Wir haben diese Folge jetzt wieder ganz viele wichtige Themen angesprochen und ich glaube, ich werde da auch echt noch eine Weile drüber nachdenken. Danke dir, Lydia, und tschüss.
Danke, Sarah. Bis dann.
Der Crypto-Messenger SkyECC galt als absolut sicher, so sicher, dass auch Kriminelle die App für ihre Geschäfte nutzten. Für Drogenhandel, Folter und Mord. Doch Europol fand einen Weg, die Verschlüsselung zu knacken. Über 1,5 Jahre haben ErmittlerInnen alles gespeichert, Chats, Fotos und Videos. Für die ErmittlerInnen ist der SkyECC-Hack ein voller Erfolg. Doch für den Datenschutz ist die Operation vor allem eins, eine Massenüberwachung. Unsere KollegInnen von Frontal haben genau darüber eine Doku-Serie und einen Podcast gemacht. Das findet ihr auf dem ZDF Frontal YouTube-Kanal und in der ZDF Mediathek.